Heute zu Gast der Gründer des Klimatech-Unicorns Climeworks, Christoph Gebald.
Ich werde häufig gefragt, hey, wieso seid ihr ein For-Profit und nicht Non-For-Profit? Und hast du denn kein Problem damit, dass das irgendwann ein sehr profitabler Bereich wird? Und die klare Antwort ist nein, ich habe überhaupt kein Problem damit, weil wir brauchen Skalen. Und alles, was in der Wirtschaft heute Skalen hat und groß ist, ist profitabel. Wir werden irgendwann Anlagen bauen, und nicht irgendwann, das ist relativ bald so, das ist in 2-3 Jahren so, werden wir Anlagen bauen, die kosten 2 Milliarden Investment. Und 2 Milliarden Investment bekommt man eben nur hin, wenn man auch ein profitables Geschäftsmodell aufzeigen kann. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen, und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern, oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wir setzen heute eine Serie fort, die wir vor einigen Wochen angefangen haben mit dem Philipp Schröder von 1,5 Grad oder dem Mario Kohle von Enpal. Am Ende geht es wieder um die Frage, was passiert im Bereich der Klimatechnologien? Wie können wir technologisch möglicherweise die Welt retten? Und das alles auch noch in einem unternehmerischen, am Ende kapitalistischen System. Denn außerhalb dieses Systems wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Deswegen umso spannender bewegt mich auch selber sehr die Frage, was tut sich da? Immer mehr Menschen fangen natürlich vollkommen zu Recht an, sich für das Thema zu interessieren. Gerade wenn man so einen Sommer erlebt hat, wie wir jetzt zuletzt hier in Deutschland oder in Europa, dann erkennt man, wie dringlich das ganze Thema ist, und so fangen auch immer mehr Investoren an, drauf zu schauen, okay, wie kann man das lösen, wie kann man damit auch Geld verdienen? Also es werden ja neue Fonds gegründet mit dem Fokus Klimatechnologie, hat mir vor kurzem schon der Tim Schumacher vom World Fund im Podcast erzählt, oder sogar Ashton Kutcher vor ungefähr einem Jahr im Podcast, dass er da auch einen Fonds gegründet hat im Bereich Klimatechnologien. Und wenn man dann da drauf schaut, dann kommen bei mir zumindest immer wieder 2-3 Firmennamen an von so Firmen, die da besonders erfolgreich sind, die da besonders oft genannt werden einfach, und einer davon ist eben Climeworks. Aus der Schweiz, aber von 2 Deutschen in Zürich gegründet und ja eines der Vorzeigeunternehmen im Klimatech-Bereich, ein Unicorn entsprechend auch, mit noch sehr, sehr viel Fantasie nach vorne. Die ganze Climeworks-Geschichte jetzt inklusive der Rolle von Bill Gates und natürlich der Rolle des Gründers Christoph jetzt hier im Podcast. Auf geht's! Moin Christoph.
Moin Philipp.
Wo erwische ich dich? Wo steckst du?
In Zürich tatsächlich.
Okay, also sag mal ganz kurz, du bist aber eigentlich gebürtiger Deutscher, ne?
Genau, ich bin in Deutschland aufgewachsen, im Süden, im Norden des Südens, also in der fränkischen Schweiz, das ist der nördliche Teil von Bayern.
Mhm. Und bist dann zum Studium nach Zürich gegangen?
Ganz genau, ich bin vor 19 Jahren in die Schweiz, 2003, damals nach dem Zivildienst, um hier Maschinenbau zu studieren, und hatte nicht geplant, 19 Jahre hier zu bleiben, sondern halt für das Studium. Und wie es der Zufall wollte, bin ich immer noch hier.
Weil ihr auch relativ schnell nach dem Studium oder aus der Uni heraus, wenn ich das richtig verstehe, schon vor vielen Jahren Climeworks angefangen habt. Das ist keine neue Gründung, sondern das gibt es schon einige Jahre, ne?
Climeworks haben wir 2009 gegründet, genau nach dem Studium. Ich habe tatsächlich am ersten Tag des Studiums einen anderen Deutschen kennengelernt, einen Hamburger Jan, der mit mir Maschinenbau studiert hat. Und wir haben tatsächlich am ersten Tag unseres Studiums über unsere Lebensträume geredet, und beide hatten wir den Traum, eine Firma zu gründen, und das haben wir tatsächlich dann getan. 2009, als wir fertig waren mit unserem Studium hier in Zürich an der ETH. Und seitdem führen Jan und ich Climeworks als Doppelspitze.
Man muss ja sagen, die ETH, ich bin jetzt nicht vom Fach, aber ist ja schon auch so eine Brandname für wirklich Spitzeningenieure, einer der absoluten Elitenschmieden, glaube ich, in eurem Bereich, ne?
ETH ist in der Tat eine sehr gute Schule. Wir haben das beide extrem genossen, Jan und ich. Ich hatte auch noch die Möglichkeit, in den USA zu studieren. Ich war da in Berkeley in Kalifornien. Das ist auch eine ganz tolle Universität. Aber ich muss wirklich sagen, die Qualität, die man an der ETH bekommen hat, die ist Weltklasse. Also tolle Infrastruktur, tolle Lehrer und von allen Himmelsrichtungen Unterstützung. Und so war das auch möglich, sehr früh an so einem visionären Thema wie Direct Air Capture zu arbeiten.
Also genau, das Thema von Climax heißt Direct Air Capture und ich sage jetzt mal vorab in meiner Sprache, was man so lesen kann, es geht darum, mit so einer Art Staubsaugertechnologie CO2 aus der Luft rauszufiltern, rauszuziehen und dann irgendwo tief unten im Boden wieder zu Gestein werden zu lassen, wenn ich es richtig verstehe, oder sogar einzusetzen für irgendwelche anderen Dinge, aber halt am Ende sozusagen die Luft zu reinigen, wenn man so möchte.
Das ist genau richtig formuliert. Direct Air Capture ist mittels Maschinen CO2 aus der Luft zu holen und dann die Verwendung des CO2s, zum Beispiel in Deutschland redet man viel über erneuerbare Kraftstoffe. Da gibt es die Sunfire in Dresden, die aus CO2 Kraftstoffe herstellen. Das ist dann nicht mehr Climeworks, das sind andere Betriebe. Oder auch die unterirdische Speicherung, also aus CO2 wieder unterirdisch Stein zu machen. Das machen wir mit einem Partner in Island, der heißt Carbfix. Und unsere Kompetenz, die Climeworks-Kompetenz, ist wirklich CO2 aus der Luft zu filtern.
Mhm. Und wie seid ihr darauf gekommen? Also schon jetzt vor allen Dingen vor über 10 Jahren, also war das damals schon in den Fachkreisen so klar, das könnte eine Lösung sein?
Das war damals nicht so klar. Es war eher das Gegenteil. Damals tatsächlich angefangen mit der Forschung habe ich ganz, ganz genau vor 15 Jahren im August 2007. Und damals war das ein tatsächlich wissenschaftlich eher kontroverses Thema. Es gab damals sehr renommierte wissenschaftliche Gruppen, zum Beispiel die American Physical Society, die global extrem renommiert ist, die im Jahr 2011, also 2007, eben nochmals sogar 4 Jahre vor deren Stellungnahme, die 2011 gesagt haben, man solle doch nicht CO2 aus der Luft holen, sondern es lieber aus Abgasen holen, weil das deutlich kostengünstiger sei. Und man war damals noch nicht so weit oder mindestens auf sicherlich einzelne Forscher waren schon so weit, aber die große Masse der Forschung und der Klimaforschung war noch nicht so weit, dass sie für alles gesagt oder dass die Klimaforschung empfohlen hat, auf das Wort oder zu verzichten, sondern nur das Wort und zu verwenden. Was meine ich damit? Heute ist man halt an dem Punkt, wo man sagt, hey, man muss CO2 aus Abgasen holen, aus Kohlekraftwerken, Raffinerien, Aluminiumwerken, aber man muss es auch aus der Luft holen und man muss auch noch Solarpaneele aufbauen und Windkraftanlagen und Elektroautos fahren und Häuser. Also ist heute 2022 ist alles im Klimabereich eine Und-Verkettung. Und damals 2007, als wir begonnen haben, war viel mit Oder verkettet und wir waren eben ganz hinten an der Nahrungskette und sind dann häufiger quasi runtergefallen vom Lösungsportfolio. Aber das hat uns umso mehr damals motiviert, Gas zu geben und zu zeigen, dass das funktionieren kann und dass das wirklich gebraucht wird.
Und die ganzen letzten Jahre, wer hat sozusagen eure Aufbauarbeit am Ende finanziert? Also wie war das möglich, sozusagen so viele Jahre an dem Thema? Jetzt sprechen wir gleich drüber, gibt es ja große Runden und ganz große Investoren. Aber so, wer hat das möglich gemacht, dass ihr das überhaupt so weit treiben konntet?
Ganz am Anfang war es die Vision unseres Professors, unseres Doktorvaters an der ETH, Aldo Steinfeld. Der hatte die Möglichkeit, Jan und mir eine Doktoratstelle zu finanzieren, die wir dann geteilt haben. Also wir haben quasi zur Hälfte promoviert und zur anderen Hälfte Climeworks getan und damit unseren Lebensunterhalt auf sehr kleiner Flamme finanzieren können. Und hatten auch Zugang zu Forschungsinfrastruktur und konnten Tests fahren. Das ging für einige Jahre gut und dann haben wir tatsächlich über Stiftungsgelder, das ist eine Stiftung in der Schweiz, die heißt Gebert-Rüff-Stiftung, das ist die Stiftung der Sanitärfirma Geberit, kennen wir vielleicht alle, wenn man zur Toilette geht, Waschbecken, Toiletten sind häufig von Geberit hergestellt, die eine sehr, sehr große Stiftung in der Schweiz, die hatten uns damals mit etlichen 100.000 Franken unterstützt, um ein Pilotprojekt zu bauen. Und aufbauend auf dem Pilotprojekt von diesen Stiftungsgeldern hatten wir dann die Möglichkeit, eine erste Eigenkapitalfinanzierungsrunde wahrzunehmen. Das war 2011. Und seit 2011 war tatsächlich die Hauptfinanzierung von Climeworks war Eigenkapital über Privatinvestoren und jetzt eben zuletzt auch institutionelle Investoren und aber auch immer wieder öffentliche Gelder seitens Bundesamt für Energie in der Schweiz oder auch von deutschen Ministerien oder auch von europäischer Seite über das Horizon 2020 Programm.
Aber ich habe das Gefühl, so das ganz große Geld ist erst in den letzten Monaten eigentlich bei euch angekommen. Also insgesamt reden wir von fast 800 Millionen, die schon in eure Firma reingeflossen sind, an was ja wirklich ein großes Funding ist über die Zeit. Aber davon, der Großteil ist in den letzten Monaten gekommen, ne?
Ganz genau, der Großteil, also 600 Millionen von den 800 Millionen kamen im April diesen Jahres. Und die kamen eben notabene von sehr, sehr großen und sehr bekannten Technologie- und Infrastrukturinvestoren. Also da Namen sind Government Investment Corporation of Singapore, GIC kurz, oder eine Baillie Gifford aus Schottland oder die Schweizer Partners Group oder eine britische M&G. Das sind sehr, sehr renommierte, sehr, sehr große eben Technologie- und Infrastrukturinvestoren, die jeder von denen etliche 100 Milliarden Dollar oder Euro, welche Währung auch immer, verwaltet. Und damit natürlich auch sehr viel Potenzial bieten, um das, was wir tun, weiter zu skalieren.
Man kennt ja die Namen zum Teil von den großen Digitalfirmen, also Baillie Gifford, glaube ich, hat HelloFresh ganz relativ relevant mitfinanziert. Also das sind keine Firmen, die komplett neu sind in der Gründerszene logischerweise. Die wissen ja, was sie tun. Was war denn euer Durchbruch? Also was hat nach all den Jahren auf einmal so abgehoben, dass jetzt ihr diese Dimension entwickelt?
Da kam tatsächlich viel zusammen. Also einerseits für mich ein ganz ganz wichtiger Moment war schon 2018, also vor 4 Jahren, als der IPCC, der Weltklimarat, erstmals in einem Bericht festgehalten hat, dass man CO2 aus der Luft holen muss, um Klimaziele zu erreichen. Und es war dann nicht mehr eine Nische, sondern wirklich alle Modellszenarien, die der IPCC gerechnet hat, wirklich 100% der Szenarien haben großmaßstäbliche CO2-Entfernung aus der Atmosphäre angenommen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das wurde dann nochmal, das war damals ein Sonderbericht im Oktober 2018 und in diesem Jahr im April gab es dann den vollständigen Bericht, wo das nochmal deutlich konkreter und mit Zahlen hinterlegt war. Also die Klimawissenschaften, die unisono hinter dem Thema stehen, das wir verfolgen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Und auf der anderen Seite klar auch, dass wir konkrete Lösungen liefern konnten. Also wir sind, wie gesagt, seit 1,5 Dekaden unterwegs mit der Forschung, haben in der Zwischenzeit auch etliche Anlagen bauen können. Und ganz konkret haben wir letztes Jahr im September in Island derzeit die weltgrößte Direct Air Capture and Storage Anlage, die nennen wir Orca, in Island in Betrieb genommen. Wieso Island? Weil besonders gute Geologie, um CO2 zu speichern und besonders groß verfügbare erneuerbare Energie, mit der wir die Anlage betreiben. Und das ist natürlich was sehr Konkretes. Also man kann da hinfahren, man kann die Anlage sehen und die Anlage holt CO2 aus der Luft und steckt das in den Boden. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass Investoren das nun deutlich genauer einschätzen konnten, sich ein besseres Bild von der Technologie machen konnten, von der Roadmap, die vor uns steht und damit quasi eins und eins zusammenzählen konnten. Einerseits den aufbauend auf der Wissenschaft, den Bedarf und andererseits eine vorliegende Lösung und sich damit eben einen Case für die Zukunft gemacht haben.
Und sag mal, wie viel CO2 holt ihr da jetzt aus der Luft aktuell und wie viel CO2 gibt es? Ich meine, da gibt es ja relativ konkrete Zahlen zu.
Ja, da ist in der Tat noch ein großer Unterschied. Aber es ist tatsächlich so, dass jede Tonne zählt. Also wir werden häufig gefragt, hey, die Kapazität, die jetzt mit Orca installiert hat, bringt das denn was? Und ja, es bringt was, weil jede Tonne und nicht nur jede Tonne, jedes Kilogramm von CO2, was nicht mehr in der Luft ist, trägt auch nicht mehr zur Klimaerwärmung bei in den nächsten Jahren, die kommen. Also es hat tatsächlich eine sofortige Wirkung. Also jede Menge CO2, die man aus der Luft nimmt, per sofort trägt nicht mehr zu der Erwärmung durch Strahlung bei. Und deswegen gibt es diesen Effekt. Aber in der Tat ist es so, wie du sagst, die die Herausforderung, die wir vor der Brust haben, die ist eine große. Also der Weltklimarat redet von 10 bis 15 Milliarden Tonnen, die im Jahr 2050 aus der Luft geholt werden müssen. Und das ist dann nicht nur Direct Air Capture, sondern das ist ein Blumenstrauß an Möglichkeiten. Der besteht aus natürlichen Methoden wie Bäume pflanzen, ganz, ganz wichtige Methode. Und vor allem erstmal aufhören, Bäume abzuholzen, noch wichtiger. Dann Hybridlösungen, also Hybrid-Technologie und Naturlösungen. Das nennt man Bioenergy Carbon Capture and Storage. Also man pflanzt Biomasse, verfeuert die Biomasse, fängt das CO2 aus dem Abgas und steckt das in den Boden. Das ist wirklich genau ein Zwitter zwischen Bäume pflanzen und dem, was wir tun. Und dann eben reine Technologielösungen, so wie wir sie verfolgen, um mittels Maschinen CO2 aus der Luft zu holen. Wahrscheinlich etwa ein Drittel an Splittung der Volumina. Und da ist jetzt die Anlage, die wir in Island haben, eine sehr, sehr schöne Grundlage. Also wir haben da eine installierte Kapazität von etlichen tausend Tonnen CO2-Entfernung pro Jahr. Und diese installierte Leistung skalieren wir jetzt in 10er-Schritten alle 2 Jahre. Also wir planen, dass wir irgendwie so im Bereich 500.000 Tonnen unterwegs sind im Jahr 2026, 2027. Mhm. Und dass diese 500.000-Tonnen-Anlage, die wird dann repliziert, sodass wir irgendwo im Bereich 1 bis 5 Millionen Tonnen sind im Jahr 2030. Und das ist dann die Grundlage, um mit ähnlichem Wachstum wie die Photovoltaik oder die Windindustrie in den letzten 20 Jahren gewachsen ist, um bis 2050 auf den Milliardentonnen Maßstab zu kommen. Also nochmal ein 100 bis 1000 X zwischen 2030 und 2050. Das sind sehr ambitiöse Wachstumspläne, aber das sind auf keinen Fall Wachstumspläne, die noch nicht gezeigt wurden. Das sind genau die gleichen Wachstumsraten, die eben Photovoltaik und Wind hatte in den letzten 20 Jahren. Das ist irgendwie 30% pro Jahr. Und genau das ist das Wachstum, diese 30% pro Jahr Wachstum, die wir ab jetzt, ab Orca in Island sozusagen auch brauchen, bis 2050, um die Gigatonne zu erreichen. Vielleicht gibt dir das so ein bisschen Kontext zwischen der Verbindung, wo stehen wir heute und wo wollen wir hinkommen in den nächsten 30 Jahren?
Ja, absolut. Ich meine, ich frage ja auch so ein bisschen als besorgter Mensch, der einfach denkt, okay, kann man damit nennenswert was schaffen? Ist das jetzt vielleicht schon ein Teil der Lösung? Es gibt ja auch noch andere Firmen, die das Modell, was ihr fahrt, auch fahren. Also ich glaube, da gibt es in den USA, aber sogar in Deutschland auch noch 1, 2 andere, die ein ähnliches Modell fahren, ne?
In der Tat, das Feld ist am Aufwachen. Das war im Dornröschenschlaf die letzten 15 Jahre. Unser Mitbestreiter Monitoring, das war relativ bequem. Es waren einfach 3 Firmen, die kannten wir in- und auswendig. Das sind auch Kollegen, die man immer wieder getroffen hat, mehrmals jährlich. Man kannte sich gut aus, was tut der eine oder andere. Und seit etwa 18 Monaten ist das Feld deutlich schneller wachsen. Da gibt es, ich würde behaupten, 20 bis vielleicht 40 sogar Neugründungen pro Jahr. Vornehmlich in den USA, weil es da sehr starke staatliche Förderung gibt für Direct Air Capture. Auch in Großbritannien, da hat man auch sehr, sehr starke staatliche Förderung für Direct Air Capture. Und da wird es natürlich ein bisschen undurchsichtiger im Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt. Aber was man nicht vergessen darf, wir machen das jetzt seit, wie gesagt, 1,5 Dekaden. Wir haben viel von dem gesehen, was die Neustarter noch gar nicht wissen, dass auf sie zukommt, die sogenannten Unknown Unknowns. Und das ist genau die Differenzierung, die wir haben. Also wir haben seit 5 Jahren eine Anlage in Betrieb, die kommerziell CO2 liefert. Wir haben seit 1 Jahr eine Anlage in Betrieb, die eben CO2 in den Boden steckt und kreieren damit im Feld mit realer Luft, realer Atmosphäre, Schnee, Sonne, Regen, Stürme, alles was dazugehört, reale Daten für die Skalierung, und das sind die anderen noch Jahre entfernt. Also ich würde behaupten, da haben wir einen guten 5 bis 7 Jahre Vorsprung zum Rest der Welt.
Also das heißt, ihr seid ja schon jetzt aktuell im Marktführer in dieser Thematik?
Wir sind sowohl auf der Implementierungsseite, also im Bau der Technologie, auch in der Forschung der Technologie, als auch in der Vermarktung der Technologie mit deutlichem Vorsprung unterwegs.
Als auch wahrscheinlich im Funding, ne?
Ich meine, wahrscheinlich. Als auch im Funding, genau. Also Funding ist ein guter 10x, also eine Größenordnung Unterschied zu all dem Rest.
Genau. Wie viele Leute arbeiten für euch aktuell?
Ungefähr 200 Großteil davon in der Schweiz. Wir haben tatsächlich auch ein Office in Deutschland, das ist in Köln. Da haben wir ungefähr 20 Leute.
Was machen die in Köln? Also was ist da los?
In Köln wird vornehmlich Engineering gemacht für unsere Anlagen und auch Projekte abgewickelt. Also wie gesagt, wir haben etliche deutsche Förderprojekte und die wurden über unsere deutsche Gesellschaft dann auch bedient.
Und das Geschäftsmodell, um das einmal zu verstehen, ist ja so, dass am Ende ihr auch Offsetting-Leistungen dann übernehmt. Also Firmen bezahlen euch dafür, dass ihr das macht oder dass ihr sozusagen dann implizit deren Emissionen wieder aus der Luft rausholt. Kann man das so sagen?
Genau, am Ende, genau. Also unser Geschäftsmodell ist, dass wir Anlagen, Direct Air Capture-Anlagen bauen, besitzen und betreiben. Und ganz genau wie du sagst, Philipp, dann die Leistung dieser Anlagen, also die Reinigung der Atmosphäre von CO2 und die dauerhafte unterirdische Speicherung als Dienstleistung sowohl an Firmen als auch an Privatpersonen verkaufen. Und wofür verwenden das Firmen? Es gibt eben Firmen wie Microsoft, die zum Beispiel einer unserer Kunden sind, oder Boston Consulting
Group. Audi habe ich gesehen auch, ne?
Genau. Es gibt für jede Firma gibt es sogenannte unvermeidbare Emissionen. Ganz grob über über die ganze Wirtschaft gerechnet, sind das etwa 5-10% der Emissionen. Also man kann, nehmen wir an, oder sehr einfach gerechnet, wir haben heute 50 Milliarden Tonnen an Emissionen als Gesellschaft. Und die Annahme ist, dass die von diesen 50 Milliarden Tonnen ungefähr 40 bis 45 Milliarden Tonnen reduziert werden können, eben durch den Einsatz erneuerbarer Energie, durch bessere Transportmethoden, Energiesparmethoden und so weiter. Und dass einfach 5-10 Milliarden Tonnen übrig bleiben, die man nicht los wird. Das sind sogenannte unvermeidbare Emissionen. Beispiele dafür sind die Landwirtschaft, die emittieren wird, oder auch industrielle Prozesse wie die Aluminiumherstellung, Ammoniakherstellung. Da wird man Schwierigkeiten haben, über kurze Fristen ohne CO2-Emissionen laufen zu haben. Und für diese sogenannten unvermeidbaren Emissionen bieten wir Firmen die Möglichkeit, diese mittels unserer Anlagen aus der Luft zu holen und dauerhaft im Boden zu verstauen. Das ist eben das eine, dass das quasi Geschäfts- oder Corporate-Produkt, das wir anbieten. Und das Gleiche bieten wir dann auf Privatpersonenseite an. Wir haben inzwischen mehr als 15.000 Privatpersonen, die unseren Service verwenden, um ihre eigenen unvermeidbaren Emissionen aus der Luft zu holen. Also auch du als Privatperson, egal wie hart du daran arbeitest, CO2 zu vermeiden oder zu reduzieren, du wirst immer einen gewissen Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen. Und wir sind dann genau die Möglichkeit, um diesen restlichen unvermeidbaren Fußabdruck sozusagen aus der Luft zu holen. Und da eben gibt es Leute wie Bill Gates zum Beispiel, die uns verwenden, oder viele kennen vielleicht Coldplay, die Band, die gesagt hat, hey, die hat während Corona gesagt, hey, wir gehen nicht mehr auf Tour, bis wir nicht netto null touren können, die jetzt die Climeworks-Lösung unter anderem verwenden, um netto null Touren zu realisieren.
Kennst du die Kunden dann persönlich, also Bill Gates oder Coldplay, oder hast du die mal kennengelernt?
Jan hat tatsächlich Bill Gates kennengelernt persönlich. Coldplay haben wir noch nicht persönlich kennengelernt.
Und Bill Gates war einfach so interessiert an, ich meine, der gibt euch bei euch auch irgendwie 70 Millionen aus dem Jahr, habe ich gelesen. Also das ist jetzt kein kleiner Kunde, der richtig viel bei euch sozusagen offsettet.
Ja, über die genauen Hintergründe von den Verträgen mit Bill Gates ist öffentlich nichts bekannt. Also die Quelle der 70 Millionen kenne ich nicht. Aber er ist sicherlich einer, der sich vor allem auch wissenschaftlich sehr, sehr gut informiert und sehr visionär aufstellt, um auch neuen Möglichkeiten sehr früh eine Chance zu geben, eben so wie unsere, wo er sehr früh sich dafür eingesetzt hat, dass die Möglichkeit skalieren kann.
Ich habe gerade mal nachgedacht, es sind 7 Millionen, habe ich gelesen. Entschuldigung, das war, habe ich gerade so. Also das, okay, wahrscheinlich. Aber also so soll schon nennenswert sein, was Bill Gates da bei euch da ausgibt, angeblich. Da musst du nichts sagen, kannst du wahrscheinlich nichts sagen. Insofern natürlich nachvollziehbar. Aber es ist ja noch niemand gezwungen, das zu machen. Das könnte ja noch kommen, dass sozusagen jetzt da Firmen vor allem noch stärker auch zu gedrängt werden, ihre Aktivitäten sozusagen zu offsetten, ne?
In der Tat ist es noch niemand gezwungen, aber es gibt tatsächlich schon auch eine Plattform, wo vielleicht eine Art indirekten Zwang gibt. Es gibt eben das sogenannte SBTI-Netzwerk, SBTI, Science-Based Target Initiative. Das ist das renommierteste Netzwerk für Firmen, um Klimaziele zu hinterlegen. Das sind, glaube ich, schon mehr als 2000 Firmen hinterlegt in diesem Netzwerk. Und das globale Who is Who an Firmen, die die seriöse Klimaziele verfolgen. Und das Rahmenwerk von dieser SBTI-Plattform ist, dass eben genau 90-95% Reduktion und 5-10% Entfernung aus der Atmosphäre verlangt werden. Also, und wenn jetzt eben sich Firmen diesem SBTI-Rahmenwerk verpflichten, dann gibt es auch die Erwartung, dass 5-10% Entfernung aus der Atmosphäre geleistet werden. Also dadurch entsteht natürlich schon ein Druck, aber es ist natürlich kein staatlicher Druck. Es sind im Moment alles freiwillige Beitritte auch zu diesem Netzwerk. Aber es ist doch auch so, dass heute diese, im Speziellen auch, wenn man sich zum Beispiel bewirbt, dass es im Speziellen bei den jüngeren Generationen, die sich auch angucken, ob jetzt bei der Firma, bei der ich mich bewerbe, ob die in SBTI registriert ist oder nicht registriert ist und darauf auch Wert legen. Oder auch für Produkte. Also wenn Produkte kaufe, schaue ich mir ja durchaus gerne mal an, ob der Hersteller des Produktes da registriert ist oder nicht registriert ist. Oder wir schauen das auch an für unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es gibt da, ich würde das mal eine Bewegung nennen, sicherlich noch keine staatliche Pflicht, aber eine Bewegung, wo die vorne mitarbeiten wollen und die auch Wert legen darauf, dass sie als Nachhaltigkeitspioniere anerkannt sind, die machen da mit und die folgen auch diesem Rahmenwerk. Also das mal auf freiwilliger Seite und dann vielleicht, weil du Bezug genommen hast zu staatlichen Methoden oder Regelwerken. Ganz, ganz aktuell derzeit ist der Inflation Reduction Act in den USA. Das ist sicherlich die progressivste Klimapolitik weltweit. Da stehen mehr als 300 Milliarden im Raum, um Climate Tech zu fördern oder auch klassische erneuerbare Energien zu fördern. Man geht davon aus, dass durch weitere Investments, dass bis zu einer deutschen Billion oder einer englischen Trillion sozusagen an Finanzmitteln aufgebohrt wird. Und in diesem Inflation Reduction Act ist unsere Methode Direct Air Capture explizit genannt und wird auch explizit gefördert mit 180 US-Dollar pro Tonne, die man da vom Staat bekommt, wenn man das tut. Und das ist doch eine substanzielle Förderung, die es da von einem sehr großen Partner USA jetzt gibt.
Mal ganz trivial gefragt, wie groß ist denn die Firma aktuell so nach Umsatzzahlen? Also ich meine, wenn jetzt Bill Gates wirklich 7 macht und der größte Kunde ist, was man so lesen kann, dann sind das dann so 50, 100 Millionen Umsatz aktuell schon?
Wir sind eine sogenannte Société Anonyme.
Ja, ich ahne, was das heißt.
Das heißt, dass wir die Geschäftszahlen noch nicht offenlegen. Das wird sich irgendwann ändern, wenn wir irgendwann mal vielleicht an die Börse gehen, ein Public Offering machen. Aber im Moment reden wir nicht öffentlich über unsere Geschäftszahlen.
Ich meine, was man sich jetzt zumindest
vorstellt. Was ich sagen kann, ist, dass wir eine Growth Company sind, die mehr Geld verbraucht, als sie derzeit am Markt einnimmt. Und zwar deutlich mehr. Und das wahrscheinlich auch noch einige Jahre so sein wird. Also wir sind noch einige Jahre auf Investoren in großen Volumina angewiesen, bevor wir profitabel agieren können.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Aber es gibt ja auch irgendwie klare Visionen, dass der Markt, in dem ihr agiert, also jetzt nicht nur nach Emissionsgrößen oder so, sondern auch also in Umsätzen ein Monstermarkt sein könnte. Also dass wir da reden wir dann von mehreren hundert Milliarden, die da in Zukunft vielleicht bei euch dann ausgegeben werden oder in dem Segment ausgegeben werden.
In der Tat geht man davon aus, dass das rein wirtschaftliche Potenzial der Industrie sehr groß werden kann. Also man nimmt häufig den Vergleich Öl und Gas. Die letzten 100 Jahre gab es Öl und Gas und die haben halt was aus dem Boden rausgeholt und verkauft. Und die nächsten 100 Jahre gibt es dann quasi Öl und Gas im Rückwärtsgang, die etwas aus der Atmosphäre holen und wieder im Boden verstauen. Also sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Und wenn man jetzt die Zahlen der Klimawissenschaften nimmt, mit den 10 bis 15 Milliarden Tonnen, die da jährlich aus der Luft zu holen sind. Ich nehme an, dass sich ein Zielpreis bei unserer Industrie irgendwo bei 200 Euro die Tonne einstellen wird langfristig. Und wenn man jetzt eben die 10 Milliarden Tonnen mal 200 Euro multipliziert, dann kommen da die zwei deutschen Billionen raus oder die englischen Trillions. Und das ist in der Tat sehr groß. Also das sind ein Billionen-Marktvolumen liegt heute bei den größten Industrien. Also das ist die ganze Tech-Industrie kumuliert oder die ganze Erdöl- und Erdgasindustrie kumuliert. Die sind irgendwo im Bereich 2 bis 4 Milliarden und eben die 10 bis 15 Milliarden Tonnen mal 200 Euro gibt halt auch genau diese Größenordnung. Also in der Tat ist es so, dass diese Industrie das Carbon Removal in den nächsten 30 Jahren, wenn dann die Klimaziele zu erreichen sind, auf eine solche Größe skalieren muss. Und ich sehe das gerne mit einem lachenden Auge an als Unternehmer, weil das natürlich unternehmerisch Spaß macht, solche Scale-Up-Kurve vor sich stehen zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch vielleicht ein trauriges Auge, weil man denkt, Mensch, die Welt ist schon so weit gekommen, wir haben zu viel CO2 emittiert, dass wir so viel CO2 schon wieder aus der, also es ist quasi wie eine Badewanne, die sehr, sehr stark am Überlaufen ist und wir müssen mit den Eimern zurückschaufeln. Und wahrscheinlich wird es noch schlimmer. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren die Emissionskurve kratzen und das alles auf Null runterkriegen, so wie es von uns verlangt wird. Im Speziellen, wenn man die letzten geopolitischen Entwicklungen auch ansieht. Das ist dann das weinende und traurige Auge, dass es schon so weit kam.
Bist denn du insgesamt jetzt optimistisch für die Welt? Also wenn du das jetzt so beschreibst, also du sagst, oder wahrscheinlich bist du ja jetzt, musst du ja auch eine Vision haben, der da auch folgen. Also ich meine, wahrscheinlich wirst du jetzt da ein bisschen bei der Antwort eingeschränkt sein, aber du sagst jetzt so halb. Also es hört sich jetzt nicht überzeugt an, dass wir das alles hinbekommen.
Nein, ich bin klar, ich mache das seit 15 Jahren Vollgas. Das würde ich nicht seit 15 Jahren Vollgas machen, wenn ich nicht optimistisch wäre, sondern hätte mir schon lange irgendwie eine andere Herausforderung gesucht. Ich bin im Speziellen ganz klar in unserem Bereich auch optimistisch, dass wir genau die Ziele hinbekommen, die uns gesetzt sind. Also ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir die Milliarden Tonnen im Jahr 2050 hinbekommen. Aber, und das ist nun mal so, das ist kein Alleingang, oder? Also wir können nicht Climeworks oder unsere Industrie im Alleingang das Ruder umdrehen, sondern da muss ganz, 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 ganz viel zusammenkommen, oder? Es geht um 50 Milliarden Tonnen und noch dazu eben die auf Null kriegen müssen bis 2050 und danach müssen wir eben negativ gehen, 5 bis 10 Milliarden Tonnen. Also eine enorme Menge an CO2, die man da zu handhaben hat. Und da muss eben ganz viel zusammenkommen, oder? Im Bereich der Erneuerbaren, im Bereich der Elektroautoproduktion, auch im Bereich unseres Verhaltens, oder? Dass wir können einfach nicht 6-mal pro Jahr um die ganze Welt fliegen. Müssen uns vielleicht auch ein bisschen moderieren in unserem Verhalten. Aber nochmal auf unseren Bereich bezogen bin ich sehr optimistisch, dass das klappt. Aber es sind nicht nur wir, die ziehen, sondern müssen ganz viele ziehen. Und was ich eben derzeit feststelle, ist, dass es halt auch viel Ablenkung gibt auf der Welt. Also sieh all die Krisen, die um uns stattfinden, oder mit wirtschaftlichen Herausforderungen, mit Inflation, mit Lieferkettenherausforderungen, mit geopolitischen Herausforderungen. Und ich sage immer Focus or Die, so quasi als Geschäftsprinzip oder ich versuche bei Climeworks immer sehr stark zu fokussieren und Prioritäten zu setzen, weil man damit erfolgreich sein kann. Wenn ich mir im Moment die Prioritäten der Welt ansehe, denke ich mir, irgendwie das mit dem das Klima ganz oben als Priorität gelandet ist, ist im Moment noch nicht ganz der Fall. Mhm. Aber das brauchen wir halt, um dieses Ziel zu erreichen.
mal ganz schnöde gefragt, wenn dieses Segment, wir haben ja gerade über die Zahlen gesprochen, so gut sich entwickelt, ich meine, dann würde eure Firma ja auch komplett vom Wert her durch die Decke gehen. Ich meine, sie ist ja jetzt schon wahrscheinlich, wirst du nicht kommentieren wollen, aber ich meine, wenn man die Summe sieht, die da reingeflossen ist, dann nehme ich mal an, dass die Unternehmung jetzt schon mehrere Milliarden wert ist, korrekt?
Ja, wie gesagt, kann ich leider auch nicht kommentieren, die Frage zur Bewertung. Aber es ist in der Tat so. Also es ist, ich werde häufig gefragt, hey, wieso seid ihr ein For-Profit und nicht ein Non-For-Profit? Und hast du denn kein Problem damit, dass das irgendwann ein sehr profitabler Bereich wird? Und die klare Antwort ist, nein, ich habe überhaupt kein Problem damit, weil wir brauchen Skalen. Und alles, was in der Wirtschaft heute Skalen hat und groß ist, ist profitabel. Und wieso ist das so? Weil wir werden irgendwann Anlagen bauen, oder nicht irgendwann, das ist relativ bald so, das ist in 2-3 Jahren so, werden wir Anlagen bauen, die kosten 2 Milliarden Investment. Und 2 Milliarden Investment bekommt man eben nur hin, wenn man auch ein profitables Geschäftsmodell aufzeigen kann. Und deswegen auch dieser Bezug zur Wirtschaft und zur Profitabilität und Marktvolumina und so weiter, weil wir es schaffen müssen, irgendwann die ganz großen Geldgeber, zum Beispiel Pensionskassen, Versicherungen, Rückversicherungen und so weiter, die Hunderte von Milliarden verwalten, diese Assets, die da derzeit vielleicht auch für fossile Energie sozusagen verwendet werden und dort Investments getätigt werden, die über die nächsten 30 Jahre umzulenken in eben diese neue Asset-Klasse, Direct Air Capture, und das finanzieren zu können. Und das klappt halt nur, wenn man da auch eine gewisse Rendite abwerfen kann für diese Investments.
Mhm. Sag noch vielleicht mal ein paar Worte, nicht, dass ich das alles verstehen würde, aber es ist vielleicht noch mal ein bisschen tiefer. Ich habe ja gerade von dem Staubsauger gesprochen, wie ihr das macht. Also was ist eigentlich das physikalische Ding, was da jetzt so neu ist? Also wie geht ihr da vor?
Genau, wir haben, genau, ganz einfach gesagt, einen Staubsauger. Also wir nennen die Staubsaugerkollektoren, die haben einen Lufteingang, wo wir saugen Luft durch einen solchen Kollektor durch. Und in diesem Kollektor befindet sich ein Feststoff, der ist wie Sand, sehr porös, also hat eine sehr, sehr große innere Oberfläche. Und die Oberfläche hat eine chemische Affinität zu CO2. Also ganz einfach. Und wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, da haben wir alle mal Säure-Basen-Experimente gemacht und CO2 ist eine Säure. Und wir haben eine Base gebaut, die quasi die CO2 als Säure neutralisiert. Also das CO2 bleibt einfach kleben auf der Oberfläche dieses porösen Feststoffs. Und nach ein paar Stunden, wenn dann alle Plätze für das CO2 sozusagen besetzt sind, dann erwärmen wir den Feststoff und damit wird das CO2 wieder abgegeben von dem Material und wir saugen es raus aus dem Kollektor. Und dann kann man damit eben das zum Beispiel für die unterirdische Speicherung zur Verfügung stellen.
Es ist ja auch so ein bisschen also diese Denke, wie gesagt, ich bin da jetzt sehr Laie, was man so von Elon Musk immer so hört, dass er so First Principle Thinking, also was irgendwie physikalisch möglich ist, kann man ausprobieren, kann man machen, kann man dann auch skalieren. So ist ja auch so die Denke hinter Tesla. Es muss irgendwie gehen. Es gibt keinen Grund, dass das physikalisch nicht möglich sein sollte, dann machen wir es einfach. Ist das auch so ein Gedanke, so eine Denkweise, die ihr habt?
Ja, genau, ganz genau. Also tatsächlich die Wissenschaft dafür gibt es schon relativ lange. Also die die Säure-Basen-Reaktion, die ich da genannt habe, die ist steinalt, die gibt seit 100 Jahren die chemische Reaktion. Also wir haben nicht irgendwie eine neue chemische Reaktion erfinden müssen. Was jetzt die Kunst ist, ist genau das in der Art zu implementieren, dass es in der Atmosphäre funktioniert. Also dass man, heute regnet es in Zürich, dass es bei Regen funktioniert. Vor 3-4 Tagen war es unheimlich heiß und trocken in Zürich, dass es halt auch bei Hitze und Trockenheit funktioniert. Und im Speziellen, dass es funktioniert mit besonders niedrigem Energieaufwand. Um CO2 aus der Luft zu holen, egal ob man das mit Bäumen tut oder Maschinen, oder CO2 allgemein aus Kraftwerksabgasen auch rausholt, das kostet immer Energie. Das ist ein physikalisches Grundgesetz. First principle. Und genau das gilt es jetzt soweit, und das ist der Hauptkostentreiber von dem, was wir tun. Und die Kunst, also du fragtest nach der Kunst, dieses liegt jetzt genau darin, das so effizient wie möglich zu gestalten, um am Ende des Tages so kleine Kosten wie möglich zu erhalten.
Und dann sieht man dann demnächst irgendwo weltweit riesige Anlagen von euch, also dann wahrscheinlich nicht irgendwo an Touristenstränden oder so, sondern irgendwo im Hinterland werden dann wird man dann vorbeifahren, wie heute an Windrädern, dann sagt man, okay, guck mal, da ist irgendwie eine riesige Climeworks-Anlage und da siehst du, da sind die Sauger?
Genau, also das Zukunftsbild 2050 ist genau so, dass es eine Synergie gibt zwischen den erneuerbaren Energien, im speziellen Wind und Solar, und unseren CO2-Kollektoren. Und in der Tat könntest du dir vorstellen, dass du irgendwo in einem abgelegenen Gebiet bist, wo es besonders viel Wind gibt oder besonders viel Sonne. Also man denke an die nordeuropäischen Länder, ganz im Norden von Norwegen zum Beispiel oder auch Island. Oder man denke an den Solargürtel der Welt, wo du große Solarkraftwerke siehst. Und dort hast du dann CO2-Kollektoren daneben installiert, die das CO2 aus der Luft holen und dann eben für die unterirdische Speicherung zur Verfügung stellen. Was auch eine wichtige Randbedingung ist, dass es die dann vor Ort gibt. Aber es ist an sehr viel lustigerweise oder interessanterweise an sehr vielen Stellen, wo es viele Erneuerbare gibt, gibt es auch hervorragende Möglichkeiten, CO2 im Untergrund zu speichern.
Aber es wäre dann schon über die Welt verteilt. Aber man könnte jetzt nicht sozusagen in den Entwicklungsländern sozusagen oder in den entwickelten Ländern, wollte ich eigentlich sagen, da sozusagen, wo das auch entsteht, das CO2 im Wesentlichen, das da aufbauen oder das da aufbauen. Also würden die dann sozusagen gleichermaßen diese Saugapparate dann über die Welt verteilt? Oder wo würden die stehen?
In der Tat, die sind verteilt. Es gibt schon Hotspots. Also die Nordamerika, beides USA und Kanada sind gute Standorte. Dann die nordeuropäischen Länder sind sehr gute Standorte. Die arabische Halbinsel, Australien und auch afrikanische Staaten sind sehr gut. Und es muss nicht oder es wird gewiss nicht da stehen, wo heute große Infrastruktur, zum Beispiel Industrieinfrastruktur steht. Weil häufig gibt's da auch nicht so viel Erneuerbare. Also Deutschland ist so ein Land zum Beispiel, da würde man wahrscheinlich keine solche Anlagen aufstellen, da es einfach zu wenig Platz gibt für die Erneuerbaren, da die Geologie auch nicht richtig gut geeignet ist, um großmaßstäblich CO2 zu speichern, und man würde das dann eben global einsetzen. Da kann es auch ganz spannende andere Entwicklungspotenziale, also es gibt ja die Sustainable Development Goals, da ist ja CO2 nur eines davon. Man kann da auch viel zu anderen SDGs beitragen, wie zum Beispiel dem globalen Süden. Also Kenia zum Beispiel könnte ein ganz spannendes Land sein, um solche Anlagen zu installieren und zu betreiben. Und dadurch kann man auch noch ganz viele andere spannende Effekte haben, wie dass man eben hilft, in so einem Land eine Wirtschaft aufzubauen, zu elektrifizieren, weil wir eben Strom brauchen zum Betrieb der Anlage oder erneuerbare Energien zum Betrieb der Anlagen. Da gibt es dann ganz spannende zusätzliche Effekte, die dabei auftreten.
Und man würde die Länder ja auch wahrscheinlich dafür irgendwie bezahlen müssen. Ich meine, das ist ja dann genau, so wie Rohstoff nur umgekehrt. Das heißt, auf einmal ist dann irgendwie Kenia der neue Rohstoff oder Rom schon nicht mehr Lieferant, sondern Rohstoff sozusagen Vernichter im positiven Sinne. Und dann werden da dann auch irgendwie Länder reich.
Ja, genau. Also es gibt dann eine Steuer oder eine Gebühr oder eine Entsorgungsgebühr, nenn es wie du willst. Genau, es wird dann, also in der Tat, wir bezahlen heute Carbfix, die isländische Firma, um CO2 im Boden zu verstauen. Ganz genau. Also es ist genau wie du sagst, dass das ein zukünftiger Wirtschaftszweig wird es sein, CO2 unterirdisch zu verstauen und dann auch zu beobachten, dass es natürlich unterirdisch bleibt.
Was gibt es denn noch so für eigentlich Initiativen neben eurer jetzt und neben eurem Segment, wo du sagst, da guckst du dir das an? Ich meine, die Branche kennt sich auch so ein bisschen, also diese Green Tech, Climate Tech, wie man es auch mal nennen möchte, Branche, da seid ihr jetzt ja schon die großen Namen schon lange dabei. Was sind denn noch so für Themen, die dich da gerade begeistern, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt nicht mein eigenes machen würde, würde ich das machen?
Ja, also ich schaue mich natürlich vornehmlich in unserem Feld um, also im Direct Air Capture Feld. Das heißt, ganz konkret schaue ich mich relativ viel um im Bereich der technischen Lösung, um CO2 aus der Luft zu holen. Und da gibt's, wie gesagt, viele, viele Neugründungen. Also das war sehr langweilig, in Anführungsstrichen, die letzten 13 Jahre und die letzten 2 Jahre hat sich sehr deutlich beschleunigt. Und das ist natürlich super spannend zu sehen, was da passiert. Wir laden einmal jährlich die ganze Szene nach Zürich ein. Wir organisieren so ein Summit, wo wir, also da quasi, wie schauen wir es uns an? Wir laden alle ein und machen oder laden einmal jährlich Klimawissenschaften und Direct Air Capture und auch Industrien, die das heute schon verwenden, ein. Und das ist ganz spannend zu sehen, was es da an neuen Entwicklungen gibt. Und ganz klar schauen wir auch Felder links und rechts davon an. Also wir schauen uns viel an. Und was ich glaube, ist ein ganz wichtiges, großes Feld, ist eben die unterirdische Speicherung von CO2. Da sind wir auch viel am Gucken, wer was entwickelt. Und auch andere Möglichkeiten, CO2 zu verwenden. Ich nannte einleitend die Möglichkeit, CO2 zu Kraftstoffen umzusetzen. Da im Speziellen wird in Deutschland viel gemacht. Also es hat den Überbegriff CCU, Carbon Capture and Utilization, also die Verwendung von CO2. Oder allgemein im europäischen Kontext ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da schauen wir uns natürlich auch um, was da so läuft.
Eigentlich ist es ja wirklich absolut High-Tech oder Deep-Tech, oder es ist ja wirklich sehr, sehr technologisch, was ihr da macht. Dann würde man doch eigentlich meinen, und dass so Leute wie jetzt Elon Musk oder Jeff Bezos, die aus sehr mit Tech sehr reich geworden sind, dass da noch viel mehr Interesse daran besteht. Also ich meine, ist das auch so? Jetzt hast du gerade beschrieben, dass jetzt so die Fonds kommen, aber ich lese noch nicht bei den großen Tech-Fonds so richtig. Also es gibt eine Andreessen Horowitz oder Sequoia oder auch die Person selber, Elon Musk, der nun wirklich jetzt mit allen möglichen Kram in Verbindung gebracht wird, aber mit Carbon Tech noch nicht. Oder habe ich das verpasst?
Da hast du es verpasst. Sorry.
Okay. Ja, okay, also gut. Ja, Gott sei Dank.
Elon Musk hat 100 Millionen Preisgeld zur Verfügung gestellt für Methoden, um CO2 aus der Luft zu holen. Das wird mittels dem X-Prize verwaltet, aber die Finanzierung kommt von Elon Musk. Das war vor, ich würde behaupten, 12 bis 18 Monaten war das sehr, sehr, sehr groß in den Medien. Also Elon Musk ist committed zu dem Thema. Und eine andere Größe, bei der letzten Finanzierungsrunde von uns sogar mit investiert hat, als Privatperson, ist John Doerr. Der war 30 Jahre lang der Chef von Kleiner Perkins. Kleiner Perkins ist der globale VC. Eine der ersten, die haben auf all die gewettet, die sehr groß wurden, so wie Google. John Doerr sitzt auch im Verwaltungsrat im Aufsichtsrat von Google. Der ist auf das Thema gesprungen, und das ist eine globale Tech-Ikone und jemand, der in die letzten 30, 40 Jahre viel richtig gemacht hat und alle großen Trends mitgenommen hat.
Also da ist ja super zu hören. Also ich meine, ich bin ja froh, dass ich mich da vertue, weil ich habe immer nur die Krypto-Headlines vielleicht wahrgenommen. Das hat mich immer gewundert, dass die alle da so heiß sind, weil das ist ja nun auch eine spannende Technologie, aber der Nutzen ist ja nun lange nicht so erkennbar wie bei euch. Und dachte mir, okay, warum gehen die nicht in so offensichtliche Nutzenthemen, die auch noch technologisch und wissenschaftlich sofort erkennbar sind? Aber umso besser, wenn es dann doch passiert. Also
ja. Was in der Tat so ist, es ist sehr amerikanisch dominiert im Moment. Also ich habe das Gefühl, dass unser Thema deutlich mehr Anklang findet in Nordamerika, als wir es derzeit hier in Europa sehen. Das, um ehrlich zu sein, das verstehe ich auch noch nicht ganz, wieso das so ist. Aber wir haben auch auf Kundenseite zum Beispiel haben wir deutlich mehr Traffic von Nordamerika jetzt als aus der europäischen Seite. Vielleicht ist das auch ein Grund für die Wahrnehmung, dass derzeit eben das sehr, sehr nordamerikanisch geprägt ist und weniger europäisch geprägt.
Macht ihr denn schon viel Marketing? Also müsst ihr sozusagen jetzt auch Kunden im Sinne von Endkunden oder Firmen auch einkaufen, so marketingmäßig gesprochen, dass ihr die da jetzt mit Budget am Ende oder Maßnahmen erreicht, um dann sie als Kunden zu gewinnen? Ist das schon so eure Denke? So, man kennt das ja aus dem E-Commerce, man muss irgendwie einen Kunden einkaufen, Customer Acquisition Cost, und dann muss der irgendwie eine gewisse Customer Lifetime Value haben. Ist das so diese typische am Ende ja BWL-Formel, die ihr auch schon irgendwie spielt?
Nein, da machen wir sehr, sehr wenig. Also wir haben im Moment, auf Marketingseite profitieren wir recht stark von einer ganz einfachen Story, die wir haben. Also wir holen CO2 aus der Luft und speichern es im Boden für immer und ewig. Und das ist eine Story, die ist sehr einfach zu verstehen und auch einfach rüberzukriegen. Und wir profitieren derzeit sehr stark, dass das Medieninteresse relativ groß ist an dieser Thematik. Zum Glück, weil das auch ganz wichtig, oder? Ganz vorne steht eben, oder wir haben immer noch einen ganz großen, oder ganz große Aufgabe von uns, ist Education. Also quasi Leuten, oder wenn du und ich auf die Straße gehen und jemanden fragen, hey, hast du gewusst, dass man CO2 mit Maschinen wieder aus der Luft holen kann? Dann würde ich behaupten, dass 95% sagen, nee, noch nie davon gehört. Und das ist noch eine ganz große Education-Aufgabe, die wir haben. Und da umso dankbarer bin ich, dass Medien das Thema spannend finden, weil das halt das Vehikel ist, um diese Möglichkeit in die Köpfe zu kriegen. Und wenn wir die Möglichkeit dann in die Köpfe kriegen, dann wird irgendwann die Politik auch mehr und mehr auf das Thema aufspringen. Wie Aber gesagt, in Nordamerika haben wir da deutlich mehr Traktion oder Visibilität und nordamerikanische Politik ist da auch schon wirklich jetzt einen großen Schritt weiter mit dem Inflation Reduction Act.
Aber ist denn das am Ende ein B2B-Markt oder ein B2C-Markt? Also um euren Businessplan zu erreichen, müssen dann Einzelpersonen bei euch sozusagen einkaufen oder Kunde werden oder am Ende eure Leistung bei euch kaufen? Oder müssen das Firmen tun? Oder
Im Moment ist es beides. Also, und wieso ist es beides? Weil wir eine Vision haben, 1 Milliarde Leute zu inspirieren, CO2 aus der Luft zu holen. Wieso haben wir die Vision? Weil wir fest davon überzeugt sind. Du hast vorhin mal gefragt, hey, bist du Optimist oder bist du optimistisch? Ja, ich bin optimistisch. Und im Speziellen bin ich optimistisch, wenn man eine Bewegung ankurbeln kann. Das haben wir uns zur Vision gemacht. Also wir haben uns zur Vision gemacht, Leute zu begeistern von der Möglichkeit, die wir anbieten, um da wirklich eine Bewegung hinzubekommen und das großmaßstäblich ausrollen zu können. Und quasi im Zuge dieser Vision verfolgen wir eben ein Geschäftsmodell mit Firmen, um Firmen die Möglichkeit anzubieten, aber auch Privatpersonen dürfen da nicht fehlen. Es war viele Jahre, waren Jan und ich unterwegs und haben Leuten erzählt, was wir tun und die sagen, boah, geil, kann ich da irgendwas machen? Das hat immer wehgetan, wenn man sagt, nee, eigentlich nö. Also es gibt irgendwie jetzt nicht gerade eine Möglichkeit für Privatpersonen da mitzumachen. Deswegen haben wir vor ein paar Jahren auch ein Modell kreiert, wo man als Privatperson, wenn man Lust hat zu handeln, da mitwirken kann, weil wir das Gefühl hatten, dass es da eine enorme Energie gibt, auch aus dem Bereich der Privatpersonen.
Die Wahrheit ist, ich mache mittlerweile seit deutlich über 10 Jahren Dinge im Bereich Digitalmarketing oder digitale Wirtschaft und habe in all den Jahren schon oft gehört, das Thema Cookies sei nun bald vorbei, gerade Third-Party-Cookies würden jetzt verschwinden. Dann war es am Ende dann doch immer nicht ganz so. Aber jetzt, 2024, könnte es wirklich so sein. Die Indizien verdichten sich, dass da ein Umbruch stattfindet. Gerade Google sagt ganz klar, das Jahr 2024 ist der Wendepunkt. Es wird demnächst nur noch First-Party-Daten geben, auf die man zugreifen kann. Für das Thema Tracking, auch um KI-Tools zu füttern, demnächst alles nur noch mit First-Party-Daten. Umso wichtiger sei es, dort gut aufgestellt zu sein. Was uns bewogen hat, gemeinsam mit Google mal zu analysieren, wie gut sind wir bei OMR eigentlich aufgestellt und haben darüber dann sogar einen Artikel geschrieben. Meine Kollegin Anna Papst hat das bei uns analysiert. Das Resultat ist, ich habe den Artikel gelesen auf unserer Website und gar nicht selber im Detail alles verstanden, aber war natürlich ganz glücklich, dass wir offensichtlich ganz gut aufgestellt sein sollen. Wer das selber für sich auch ausprobieren möchte, wer vor allen Dingen nachvollziehen möchte, was wir da genau geprüft haben mit Blick auf das neue Zeitalter ohne Cookies, der kann das alles bei uns nachlesen. Ihr könnt den Artikel problemlos googeln, einfach OMR Cookies First Party eingeben. Dann findet ihr das schon, ansonsten auch in den Shownotes. Und idealerweise findet ihr selber in dem Artikel ein paar Hinweise, ein paar Ideen, wie ihr eure Firmen, eure digitalen Modelle besser aufstellen könnt für eine Zukunft ohne Cookies.
Zurück zum Podcast. Was müsste ich denn als Privatperson, jetzt mit Familie in Hamburg lebend, Größenordnung im Jahr investieren, um carbon neutral zu sein?
Ja, wenn du gemäß dem wissenschaftlichen Rahmenwerk lebst, dann nehmen wir mal an, du bist ungefähr bei 10 Tonnen, also du als Person und vielleicht deine Kinder ein bisschen weniger und dein Partner ähnlich viel. Also wenn, da rechnen wir für dich als Einzelperson, ist einfacher. Dann ist die Aufgabe an dich, diese 10 Tonnen mal auf 1 Tonne zu reduzieren durch Reduktionsmaßnahmen. Und die 1 Tonne, die übrig bleibt, die musst du entfernen durch Projekte für Aufforstung und durch Maschinen. Wenn du das hälftig machst, dann bleiben 500 Kilogramm, die du mit Climeworks machen solltest. Das im Moment, der Preis ist bei ungefähr 1000 Euro die Tonne. Also wäre das eine jährliche Zahlung von 500 Euro von dir, um quasi voll in Einklang mit der Wissenschaft sozusagen unterwegs zu sein.
Okay, also das können ja zumindest in der Berufstätige sicherlich in vielen Fällen leisten.
Also man spürt es, oder? Dass es auf einen Monat runtergerechnet sind, das irgendwie 40 Euro, das spürt man schon. Das ist wie ein teures Handy-Abo oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Aber es ist leistbar, also es ist für viele Menschen, die jetzt Bürojobs haben. Ne?
Und es ist auch gut, dass man es spürt, weil das soll auch motivieren, dass man reduziert, oder? Stell dir vor, wir würden heute nur 10 Euro die Tonne kosten. Da hätte niemand Lust, CO2 zu reduzieren. Also, ach, die mit Climeworks, die machen das ja so billig. dann hole ich mir gerade nochmal ein T-Bone Steak und so weiter. Das ist natürlich komplett falsch, oder? Und das ist auch gut, dass das quasi einen gewissen Preis hat, damit man spürt, hey, blöd gesagt, das ist der Schaden, den ich anrichte und ich bezahle jetzt so viel, um diesen Schaden auch wieder zu reparieren.
Aber müsste man nicht noch mehr mit Marketing denke an die Sache rangehen und sich fragen, wie kann man es so attraktiv und sexy machen, dass jeder stolz ist, das zu machen und damit sozusagen, weiß ich nicht, wie jetzt mit, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, die NFTs, die man dann irgendwie, hat man auf einmal so ein Bored Ape in seinem Profilbild und alle sehen, okay, krass, der ist irgendwie cool, der hat irgendwie so einen besonderen NFT gekauft oder sich das leisten können. Ist das nicht auch irgendwie was, wie man über einen, fast auch einen, irgendwo ist ja ne, ein Luxusgegenstand aktuell, man muss es nicht machen, aber man macht es, wo man so überlegt, wie kriege ich Menschen dazu in großem Stile motiviert, etwas zu tun. Arbeiten bei euch Leute an solchen Fragen oder ist das für euch noch zu weit weg?
Ich finde es halt schon sehr sexy, so wie es ist, Philipp.
Man kann es ja gar nicht zeigen.
Arbeiten Leute dran. Also wir haben in der Tat, wenn du dich anmeldest für unseren Service, wir haben so ein Leaderboard. Also wenn du dann auf unserer Plattform bist, da kannst du dich auch einloggen und da siehst du, du bist auf Platz 27 zum Beispiel, das hängt von einer Reihe von Dingen ab, wie viel du einkaufst, aber auch wie viele Freunde du anwirbst. Du kriegst Bilder, die du über deine Social Media Kanäle, also kannst dann auf LinkedIn oder Facebook oder weiß ich wo, Instagram zeigen, hey, ich hole so viel CO2 aus der Luft mit irgendwelchen ansprechenden Bildern. Und das funktioniert auch. Also hatte ich kürzlich mal jemanden getroffen, der hat mir gesagt, hey, mich fuchst das so. Der war tatsächlich auf Platz 27. Mich fuchst das, ich bin nur auf Platz 27. Was muss ich denn machen, dass ich unter die Top 20 komme? Und das geht schon. Aber wie gesagt, wir haben halt heute eher die Herausforderung, dass noch wenig Menschen von uns wissen. Also ich habe das Gefühl, sobald die Leute davon wissen, dass es das gibt, finden sie das schnell ansprechen und reden auch gerne darüber und freuen sich, dass sie sowas tun können. Wir haben eher die Herausforderung, wie kriegen wir mehr Leute auf die Plattform, die dann davon wissen können.
Aber es ist, also ich meine, am Ende sagst du, ihr würdet das schon machen, aber ich meine, bei Krypto siehst du das Playbook, nach dem da gespielt wird. Ne? Da werden auf einmal Musikstars, Sportstars, machen da ihre NFTs, machen da ihre Dinge, pushen das, erreichen damit Millionen von Menschen. Das erlebe ich jetzt bei eurem Thema noch nicht so. Also, dass jetzt irgendwie LeBron James irgendwie postet, wie viel er jetzt reduziert oder das irgendwie in sein Profilfoto reinklebt. Aber genau das wäre der Weg, oder?
Ja, einverstanden. Genau das ist der Weg. Und vielleicht ist da auch die, oder also wenn du heute auf ein Coldplay-Konzert gehst zum Beispiel, da sind 50.000 Leute oder weiß ich wie viele und am Ende des Konzerts stehen alle auf die Leinwand und da ist irgendwie 10x10 Meter groß Climeworks und sagt, we're touring carbon neutral by carbon capture with Climeworks. Und also das wird schon gemacht, aber es ist halt, wie gesagt, es ist alles noch sehr am Anfang und den hohen Gipfel des Mount Everest erreichst du halt durch Schritt für Schritt und nicht durch einen großen Sprung sozusagen. Also wir haben da schon, oder auch Bill Gates, der Bücher schreibt, oder auch Artikel, die du ja auch gelesen hast. Also wir haben da Exponenten, die das auch schon tun. Wir haben jetzt noch nicht 20 von denen, oder? Aber wir sind halt auch noch nicht so lange unterwegs mit dem kommerziellen Modell, dass das irgendwie möglich gewesen wäre.
Also wir machen auf jeden Fall unser Festival im nächsten Jahr Carbon Neutral. Das ist, also haben wir vorher schon gemacht, wir haben es mit anderen Lösungen gemacht, aber jetzt, das finde ich mega. Also das würde ich auf jeden Fall machen.
Super, das freut mich.
Lass ich mich jetzt von Coldplay, lasse ich mich jetzt hier, siehst du, so funktioniert es. Ich höre es von dir mit Coldplay, ich wusste das schon, ich war nicht auf dem Konzert, aber ich hatte das irgendwie mitbekommen über das Event-Business, dass die es machen. Und jetzt höre ich es nochmal, okay, zwei Touchpoints hat es gebraucht und jetzt machen wir es auch. Und ich meine aber, diese Ketten musst du ja in Gang kriegen. Das ist ja nur ein ganz kleines bisschen. Du musst ja wirklich auch da große Massen erreichen am Ende. Wenn wirklich B2C für euch ein Hebel ist, dann ist es ja schon so, dass wirklich B2C sich lange überlegt, was kaufe ich jetzt und wo investiere ich. Und es ist nicht so einfach, Leuten da 50 Euro im Monat abzunehmen. Das ist schon echt hart. Ja?
Ja, nein, einverstanden. Und umso dankbarer, wenn es weitere Kanäle gibt, die Message da rauskriegen. Mhm.
Sind denn, sagen wir, deutsche Politiker irgendwie nah an euch dran oder bist du da im Austausch mit irgendwie Herrn Habeck oder ähnlichen Leuten?
Ja, wir mit einigen Politikern sind wir im Austausch. Und es ist einfach eine andere Kultur in den USA, oder? In den Man denkt auch anders über Energie nach. Also in Europa ist Kreislauf, richtigerweise, Kreislaufwirtschaft sehr wichtig. Und in den USA denkt man viel mehr vielleicht gewissermaßen ein bisschen praktischer oder ein bisschen weniger rein oder ein bisschen weniger ideologisch. Also in Europa ist es wichtig, dass der Strom aus Erneuerbaren kommt. In USA sagen sie, ist es wichtig, dass der Strom keine CO2-Emissionen hat. Ob der Strom aus einer Photovoltaikanlage kommt oder aus einem Kraftwerk, wo man hinten das CO2 abschaltet und Boden steckt, ist eigentlich nicht so wichtig. Weißt du, was ich meine? Also die sind sehr stark resultatgetrieben und Europa, habe ich das Gefühl, ist sehr stark ideologisch getrieben. Und vielleicht sind das so die, das ist jetzt sehr philosophisch.
Aber es wird euch ja manche Vorwürfe.
Ich versuche das einzustufen.
Aber es ist ja nochmal gut, dass du sagst, weil es wird euch ja auch manchmal vorgeworfen. Also ich meine, das ist ja auch ein Thema, glaube ich, wenn man jetzt über euch liest, dass halt der Vorwurf schon kommt, okay, wenn das Thema zu erfolgreich ist, dann sagen halt Leute, na gut, komm, lass uns jetzt irgendwie dieses CO2 raushauen, Direct Air Capture wird es schon richten, müssen wir uns nicht drum kümmern. Also dass man am Ende, dass dann auch der Druck geringer wird, was ja keiner will, auf Reduktion, weil es euch gibt. Also das ist ja auch schon so ein bisschen so ein Dilemma, was man da so lesen kann.
Ja, das ist ein Dilemma, das ist aber völliger Quatsch, weil wenn man, sobald man da mal kurz die Zahlen anschaut, weiß man, dass das halt nicht geht. Also wenn wir so schnell wachsen wie die Solarindustrie in den letzten 20 Jahren, und das war so ziemlich das Progressivste, was wir derzeit an, oder was wir halt in den letzten 20 Jahren skaliert haben, dann sind das halt genau diese 30% Wachstum pro Jahr. Oder wenn wir ab heute 30% pro Jahr wachsen, dann sind wir bei 1 Milliarde Tonnen im Jahr 2050. Aber wir haben halt 50 Milliarden Tonnen, die wir emittieren. Also wenn wir genau das tun, was du jetzt sagst, also sagen, ach, die sind so erfolgreich, die sollen doch mal alles tun, dann ist zwischen dem Zielbild, was wir im Kopf haben, und dem, was du soeben genannt hast, da ist ein 50x Unterschied. Das geht einfach nicht. Also man kann schon probieren, dass das geht, aber es gibt einfach keinerlei Daten in der Geschichte der Menschheit, dass man irgendwie so ein Scale-Up hinbekommen hat. Und ich bin der Meinung, dass das auch wirtschaftlich nicht möglich ist. Also wir sind eine relativ teure Möglichkeit. Es ist deutlich einfacher und kostengünstiger, CO2 mittels Reduktionsmaßnahmen zu sparen, als es wieder aus der Luft zu holen. Und auch wirtschaftlich wird man da irgendwann in Größenordnung kommen, wo das einfach zu viel des Inlandprodukts ist. Und das ich schlichtweg nicht leisten kann, oder? Wir wollen ja nicht nur arbeiten, um CO2 aus der Luft zu holen, sondern wir wollen auch arbeiten, um in die Ferien zu fahren und so weiter. Das geht auch wirtschaftlich nicht. Also das Argument hat zahlenseitig überhaupt keinen Bestand.
Okay. Also, ich, wie gesagt, ärgere mich, dass ich mich nicht noch besser damit auskenne. Umso mehr hoffe ich, dass du es schon weißt, was du da tust, aber es gibt ja Signale und drück dir sehr die Daumen. Also vielen Dank für die Zeit und fürs Update und alles Gute.
Danke, Philipp, mach's gut.
Alles klar, ciao, Christoph, ciao. Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier, ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.